Liebe Brüder und Schwestern, ich grüße euch alle recht herzlich, euch einmal hier im Gemeindesaal, aber zum anderen auch die Geschwister, die uns übers Telefon zugeschaltet sind. Wie schön, dass wir heute weitermachen können in diesem letzten Kapitel des Titusbriefes. Habt ihr alle jetzt die beide Handouts? Ja, in Ordnung? Wunderbar. Ja. Dann wollen wir erst stille werden und beten. Lieber Vater im Himmel, jeden Tag erfahren wir aus der Zeitung und dem Fernsehen, zu welchem Unfug wir Menschen fähig sind. Und wir kommen in der Kirche, um zu lernen, zu welchem Heil du fähig bist. Jetzt ist es Abend, am ersten Tag der Woche. Wir freuen uns, Sonntag, Tag der Auferstehung. Und von diesem Tag, um diesem Licht, leben wir. Darum, lieber Heiland, bitte segne uns. Wenn wir die heiligen Schriften lesen und versuchen, ihre Bedeutung zu verstehen, dass ihr Wort für uns nicht nur ein toter Buchstabe ist, aber eine aktuelle Botschaft für hier und jetzt. Du, lebendiger Herr, möge dein erlösendes Wort geistreich in unserer Mitte sein, dass wir es auch erfahren. Du bist ganz, ganz nah bei uns. Unter den Menschen gibt es heute so viel Verwirrung, so viel Unsicherheit. Aber du helfst uns zu erkennen, worum es geht. Herr, entzünde uns, lass unsere brennenden Herzen andere anstecken, damit sie sehen, wie aufschlussreich deine Worte sind. Möge es für uns hier in der Kirche zum Heil werden, aber auch für unsere Geschwister, die zuhören am Telefon. Zu Ehren deines Namens. Amen. Ich möchte eigentlich heute Abend dieses ganze dritte Kapitel lesen. Es ist nicht so besonders lang, es sind 15 Verse. Aber 15 Verse, die es in sich haben. Wir haben es heute Morgen, denk ich, schon bemerkt. Wer möchte sie mit ons zunächst einmal lezen? Maria? Ja, gerne. Bitte.
Erinnere sie daran, dass sie der Gewalt der Obrigkeit untertan und gehorsam sein, zu allem guten Werk bereit. Niemanden verleumden, nicht streiten, gütig sein, alle Sanftmut beweisen gegen alle Menschen. Denn auch wir waren früher unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar und lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten uns untereinander. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes, machte er uns selig, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir durch dessen Gnade gerecht geworden, Erben des ewigen Lebens würden nach unserer Hoffnung. Das ist gewisslich wahr. Und ich will, dass du dies mit Ernst lehrst, damit alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich mit guten Werken hervorzutun. Das ist gut und nützt den Menschen. Von törichten Fragen aber, von Geschlechtsregistern, von Zank und Streit über das Gesetz halte dich fern, denn sie sind unnütz und nichtig. Einen ketzerischen Menschen meide, wenn er einmal und noch einmal ermahnt ist, und wisse, dass ein solcher ganz verkehrt ist und sündigt und sich selbst damit das Urteil spricht. Wenn ich Artemas oder Tychikus zu dir senden werde, so komm eilends zu mir nach Nikopolis, denn ich habe beschlossen, dort den Winter über zu bleiben. Zenas, den Rechtsgelehrten, und Apollos rüste gut aus zur Reise, damit ihnen nichts fehlt. Lass aber auch die unseren lehren, sich hervorzutun mit guten Werken, wo sie nötig sind, damit sie kein fruchtloses Leben führen. Es grüßen euch alle, die bei mir sind. Grüße alle, die uns lieben im Glauben, und die Gnade sei mit euch allen.
Danke, Maria. Ja, wenn man diese 15 Verse liest, ein bisschen oberflächlich liest, ja, dann denkt man, naja, das sind so Ermahnungen, so und so hat es zu sein, allgemeines Christliches, was wir für die Moral wissen müssen. Wenn man aber ein bisschen genauer hinguckt, dann merkt man, wow, hier sind doch ganz tiefe, entscheidende Fragen angesprochen. Und da habe ich uns eine Handvoll rausgebrochen, die ich heute und auch nächsten Sonntagabend gerne mit euch betrachten möchte. Und da ist als erstes das Verhältnis zur Obrigkeit. Und ich denke schon, wir werden nicht weiterkommen als das erste Hauptmoment. Es wird zo nur mit einem Satz erwähnt, aber damit beginnt dieser Text. Das ist interessant. Da heißt es, erinnern Sie daran, dass Sie der Gewalt der Obrigkeit untertan und gehorsam sein. Titus 3, Vers 1. Damals hat es furchtbare Zustände im politischen Bereich gegeben. Das dürfen wir, denke ich, nicht vergessen. Die Bibel spricht nicht in einem demokratischen Staat, sie spricht in einer Monarchie. Es war ein Kaiser gegeben in Rom, der absolutistische Gewalt hat und der über das System der Provinzen und der Stadthalter ein System aufgebaut hatte, das derjenige, die sich mit dem System gut stellte, ein angenehmes, tolles Leben führen konnte. Wer aber opponierte, wer dagegen stand, mit aller Härte und aller Ungerechtigkeit dieses Systems rechnen musste. Wer, wie gesagt, die römischen Spielregeln annahm, er könnte daarin gut leben. Wer sie letztlich ein Stück weit in Frage stellte, der musste mit aller Härte der römischen Legionen, der römischen Macht rechnen. Zudem befinden wir uns in einem Gesellschaftssystem, in dem es unterschiedliche Klassen von Menschen gab. Zo gab es Menschen, die hatten überhaupt gar keine Rechte. Und die wurden doch eigentlich als Dinge gesehen. Das waren die Sklaven, die verkauft werden konnten, ähnlich wie ein Tier behandelt werden, wie ein Stück Möbel, das man erwerben und verkaufen konnte. Unfreie, die keine Rechten hatten, die sexueller, körperlicher Gewalt ausgesetzt waren, waren furchtbare Zustände. Aber auch wenn man kein Sklave war, wenn man an der falschen Volksgruppe zugehörte, die eventuell in militärischen Konflikt stand oder in politischen Auseinandersetzung mit dem Stadthalter oder gar mit Rom direkt, dann war es sehr, sehr schwierig. Und ganz oben in diesem System, in diesem Gesellschaftssystemen, standen die römische Staatsbürger. Wie das römische Staatsrecht hatten. Paulus hat daar ook gebruik van gemaakt. Ik ben een römischer Staatsbürger. Also, was meinst du? Dat kan mich niet zo ohne Prozess verurteilen. Im ganzen römischen Reich waren niet alles römische Staatsbürger, sondern nur wenige Auserwählte. Dat was een bijzondere Ehre. En er gibt es dan ook nog een Unterschied, ob man das von Geburt an war, oder ob man irgendwann durch die Leistung in römische militair oder käuflich dieses Bürgerrecht bekommen hatte. Ich sage das nur deshalb, wir hier nicht den falschen Eindruck bekommen, wir hätten es hier mit einer lupenreinen Demokratie zu tun. Aber auch da muss man eine Frage wieder machen. Ist das, ich meine die Demokratie, ist das etwa die Staatsform, die Gott gerne haben möchte? Nur eine Frage. sondern hier wird gesprochen von dem Hintergrund wirklich für uns furchtbare Zustände. Und da sagt Paulus, im Heiligen Geist glauben wir, dass Titus seine Leute daran erinnern soll, dass sie der Gewalt, das ist auch hier bewusst, dieses Wort der Gewalt, der Obrigkeit, untertan und gehorsam sein. Und da gibt es zahlreiche Bibelstellen, die genau diese Aussage des Paulus an dieser Stelle untermauern. Und sag mal so, wenn man nur diese Bibelstellen hat, dann wird man sagen, Christen müssen alles mittragen, was die Obrigkeit macht. Eigentlich. Denken wir an die Frage an Jesus, auch nach dem Steuerzins. Du findest alles auf dem Handout. Matthäus 22, wo gefragt wurde, ist es jetzt richtig, Steuern zu geben? Ja oder nein? Diese Frage bezieht sich jetzt nicht auf so eine finanzpolitische Sonderlage. Ist die jetzt in Ordnung? Sondern es geht bei diesen Fragen an Jesus tatsächlich darum zu sagen, ist dieses System in Ordnung? Oder müssen wir uns nicht militärisch wehren? Müssen wir das nicht abschütteln, diese Römer? Und Jesus sagt dann, das muss ein bisschen knalhart im Gesicht der Pharisäer und so weiter gehört haben. Jesus sagt, wir sollen dem Kaiser geben, was des Kaisers ist. Gott, was Gottes ist. Also, er weist klar darauf, dass es, sag mal, zwei Reiche, sagte Luther. Zwei Bereiche, will ich es lieber mal sagen, oder zwei Regimenten. Wir haben den Bereich des Weltlichen und wir haben den Bereich des Göttlichen, sozusagen. Lass uns dat eine mal so machen, das andere so. Mit anderen Worten, ja, gebt die Steuer, da wird eben der Obrigkeit das Wort geredet. Und dann gibt es auch der berühmte Text Römer 13, die kennt ihr vermutlich alle. Die ersten beiden Versen, ich lese die gerade mal, die ich auch hier abgedruckt habe. Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt, auch hier wieder dieses Wort, die Gewalt über ihn hat, denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo eine Obrigkeit ist, da ist die von Gott angeordnet. Wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt den Anordnungen Gottes. Die er widerstreben, ziehen sich selbst das Urteil zu. Denn von denen, die Gewalt haben, muss man sich fürchten. Nicht wegen guter, sondern wegen böser Werken. Immer die Frage, waarom wird hier so viel über Respekt vor dem Obrigkeit geredet, hè? Warum ist das eigentlich so in der Bibel? Warum ist das so ein wichtiger Teil meines Lebens als Christ in der Welt? Aber hier in Römer 13 gibt es Antwort. Die Macht, die da ist, ist von Gott eingesetzt. Das ist also etwas, das wir vielleicht nur ungern akzeptieren. Aber es ist eindeutig das, was Jesus und die Apostel lehren. Und ja, das finde ich eigentlich interessant, habe ich mal bemerkt. Wenn Paulus die diener des Staates beschreibt, dann verwendet er genau das gleiche Wort, das er auch für die diener des Evangeliums verwendet. Genau dasselbe Wort. Mit andere Worten, beide individuen dienen Gott, aber in zwei verschiedene Bereiche. De Bereich des normalen Lebens, sag mal, und der Politik. Und der Bereich des Glaubens, der Kirche. Titus, sagt Paulus, ermutige die Menschen zu erkennen, dass um das Böse zu zügeln und das Gute zu fördern, Gott Strukturen geschaffen hat. Menschliche Strukturen, jawohl. Strukturen der Autorität. Es gibt noch einige andere Bibelstellen, ich habe das abgeschrieben, 1. Timotheus 2 oder 1. Petrus 2. Wo genau das gefordert wird. Das ist der erste Punkt. Aber. Nicht der einzige. An der einen Seite fordert die Bibel uns auf, der Obrigkeit untertan zu sein, und das müssten wir hören, das ist ganz wichtig. Auf der anderen Seite gibt es auch Stellen in der Bibel, die gerade in einer eher kritischen Distanz zur Obrigkeit stehen. Also wenn wir denken an 2. Mose 1, da gibt es für die Israeliten eine Obrigkeit, eben im Pharao. Und dieser Pharao ordnet dann, alle Kinder der Hebräer, der Israeliten, müssen getötet werden. Und die Hebammen widersetzen sich gegen dieses Befehl, obwohl es eine klare Ordnung ist, eine klare Anordnung der Obrigkeit, aber sie machen es nicht. Und es wird dann gesagt, so schön zum Schluss, das erzählt der 2. Mose 1, und die Hebammen taten es nicht, weil sie Gott fürchteten und er segnete ihre Häuser. Das heißt also, hier ist der politische Ungehorsam von Gott mit Segen belegt. Und ähnliches finden wir Josua 2. Auch da gibt es in Jericho ein Stadtkönigtum. Und dann kommen die Israeliten und die Hure Rahab verbirgt die Männer. Und als sie dann gesucht werden van de Polizisten des Königs, lügt hij die an und verhilft den Zuflucht und kämpft quasi so subversiv gegen die damalige Obrigkeit. Und wird auch wieder, dieser Hure Rahab, wird auch für dieses Verhalten gelobt. Im Neuen Testament, sehr interessant, wird die Hure Rahab in Jakobusbrief wegen ihres Werkes gelobt und im Hebräerbrief wegen ihres Glaubens. Schon aufgefallen? Also eine hohe Auszeichnung wegen dieser Tat. In 1. Samuel 16 gibt es eine Obrigkeit und diese Obrigkeit ist der König Saul. Und dann hat Gott ein Ende mit Saul gemacht und schickt Samuel los, aber er lässt Saul nicht sterben. Sondern Samuel muss so konspirativ den neuen König finden, unter Todesgefahr. Aber obwohl er Saul zum König gesalbt had, had er auf Anweis Gottes dann auch David gesalbt. David zum König. Also, auch hier wieder Opposition gegen die bestehende Regierung. Auch bei Elia. Auch die Geschichte habe ich abgedruckt. Ahab ist der autorisierte König, das ist gar keine Frage. Und trotzdem steht Elia in absoluter Opposition zu ihnen. Elia der Prophet. Und auch im Neuen Testament finden wir Bibelstellen, die nicht einen blinden Gehorsam gegenüber jeglichen Befehls ausüben, sondern die eben auch zeigen, es gibt Dinge, ja, da steht eben das Reich Gottes über dem, was weltlich ist. Also, Apostelgeschichte 4. Als die Apostel vor dem Hohen Rat sind und dann gesagt bekommen, ihr dürft nicht mehr im Namen Jesu leren, dann sagen sie einfach, wir können es nicht lassen. Ich finde das so schön, wir können es einfach nicht lassen. Das ist in unserem Herz. Das ist unser Überzeugen. Man muss darüber reden. Was wir gesehen und gehört haben. Wir müssen das tun. Wir werden was sein, wenn wir alle das so auch im Herz haben. Ne? Wir können das einfach nicht lassen. Und genau so dann, ein Kapitel später, wieder vor den Hohen Rat, als die Hohenpriester sie wieder ermahnen, es nicht zu tun. Nein, das können sie nicht. Also, da sind sie ungehorsam dem Staat gegenüber. Und das ist eine Ambivalenz. Hörst ihr? Wir haben in der Bibel beides. Also, man muss immer zorgvuldig gegeneinander abwägen. Was ist verbindlich? Ja, diese Aussagen sind verbindlich. Wir sollen alle Obrigkeit untertan sein, auch Regierungen, die uns in manche Sachen nicht gefallen. Aber das ist das Zweite. Es gibt Grenzen, wo wir auch schauen müssen, von der Schrift her, wo wir tatsächlich gucken müssen, auch ein Nein zu finden. Ich habe gedacht, in der letzten Woche, wenn ich hier über gesprochen hätte, vor 3 Jahren, 2019, dann hätten viele van euch gegeend en hätten gesagt, ach ja, dat is even zo'n altes thema der Ethik. Stimmt, taucht immer wieder in de Bibel auf, das Verhältnis zur Obrigkeit. Aber es hat durch Corona in unseren Zeiten eine neue Aktualität gewonnen. Der Staat, und nicht nur in Österreich, aber weltweit, Staaten taten auf einmal Dinge, die tief in das Gemeindeleben hineinfassten. Wir haben das in Holland auch ganz stark erfahren, wo es sehr unterschiedliche Reaktionen gab, wo das auch bereits diskutiert wird, wo gesagt wird, wir können das nicht annehmen, was uns der Staat hier sagt, wenn es heißt, wir dürfen keine Gottesdienste feiern, wir dürfen uns nicht mehr alle zusammen, nicht mehr alle, meine ich, nicht die ganze Gemeinde, alle versammeln. Ich weiß nicht, ob die das auch mitgekriegt hat, aber der bekannte John MacArthur aus Kalifornien beispielsweise, hat die sehr beachtete These aufgebracht, dass er gesagt hat, im ersten Lockdown haben wir mitgemacht, bei uns in Kalifornien. Jetzt werden wir alles verweigern, denn hier überschreitet der Staat seine Kompetenzen. Das war so ein ganz scharfer Opposition. Und auch bei uns habe ich schon gemerkt, in der ERKWB habe ich gefunden, dass diese Dinge ganz intensiv und sehr unterschiedlich diskutiert geworden sind. Dass Geschwister kamen, die sagten, hier geht der Staat zu weit. Das, was passiert, ist mit dem Infektionsschutz, soweit das auch alles richtig ist, aber wir haben doch Gott. Und wir können durch das Lob Gottes nicht einschränken. Wie kann es sein, dass wir nicht singen? Wie kann es sein, dass die Gottesdienstzahlen beschränkt sind? Nicht alle Brüder und Schwestern kommen dürfen in den Umfang, wie es möglich wäre. Und speziell in Österreich werd ik gevraagd, wie wird das werden, wenn diese 3G-Regel, eventuelle 2G-Regel eingeführt wird? Wenn das gesagt wird, was müssen wir dann als Gemeinde tun? Also das sind zutiefst ethische Fragen, die auftauchen, wo wir mittendrin sind. Und dann ist wichtig zu sehen, ja, wir müssten beides hören. Wir sind der Obrigkeit zu Gehorsam schuldig. Aber diese Obrigkeit hat auch Grenzen. Ich habe euch heute Nachmittag noch einmal etwas extra abgedruckt. Das haben Sie jetzt mitbekommen. Einmal die Barmer Theologische Erklärung. Kennt ihr die Barmer Theologische Erklärung? Das muss ich dann erklären. Das ist eine Bekenntnisschrift aus der Zeit des Dritten Reiches. Ihr wisst, wir sind eine bekennende Kirche. Und das war auch in Dittenreich eine sehr provokante Terminologie. Bekennende Kirche, bekennende Christen. Es ist gut, dass wir Bekenntnisschriften haben. Dass wir manche Dinge gar nicht selber uns wieder neu sagen müssen. Sondern dass auch Brüder und Schwestern in viel schlimmeren, muss ich sagen, viel schlimmerer und schwerer Situation das noch einmal zu Papier gebracht haben. Was das für Gemeinde konkret bedeutet, wenn sie in diesem Konflikt letztlich steht. Und ich möchte aus dieser Barmer theologischen Erklärung, die 1934 verfasst wurde, als die Deutschen, die Hitler-freundliche Christen, die deutsche Christen, so aktiv waren, wo nog Paul Hindenburg Reichspräsident war, also Hitler nog niet die totale absolute gewalt had. Hij was schon kräftig, aber had nog niet die absolute gewalt. Wo die aber schon diese Leute van de Barmer Erklärung wo die schon in weiser Voraussicht auch noch einmal die Abgrenzung gegenüber dem Staat einfach gründlich formuliert haben. Ich will nur die erste und die fünfte These hinlesen, weil dort ganz klar noch einmal das Verhältnis zum Staat auch benannt ist. Erste These der Barmer theologischen Erklärung. Und jedermal fängt das an mit einem Bibeltext, meistens ein Text aus dem Evangelium. Und dann heißt es, Jesus Christus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zuhören, dem wir in Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Wir verwerfen die falschen Lehren, als kunnen und müssen die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung außer und neben diesem einen Wort Gottes auch noch andere Ereignisse und Mächte, Gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen. Und du prüft schon in die Formulierung andere Mächte, andere Gestalten, andere Ereignisse, die ganze Theorie der deutschen Christen. Also dass in die große Bewegung von die Nazis etwas Offenbarungscharakter hat. Gott offenbart sich in die deutsche Bewegung. Das war eigentlich so das Gefühl der deutschen Christen. Aber das ist ganz wichtig, dass wir wissen, wenn eventuell der Staat kommt und sagt, wie das zum Beispiel in China passiert ist, auch noch in dieser Zeit, ihr mit eurer Lehre, ihr seid da nicht umfassend richtig. Wir müssen noch etwas drauf haben. Dann müssen wir nicht mehr vom Grundsatz allein, das ist eigentlich auch gesichert, aber vor allen Dingen auch von unserem Bekenntnis und von der Bibel klar sagen, da müssen wir ein Nein zu finden. Vielleicht hast du das auch mitbekommen in China, dass der Staat dann angefordert hat, dass die Bibel etwas beschränkt werden muss. Eine kleinere Bibel. Einige Sachen, die nicht gefällig waren, die muss man auslassen. Das ist so wirklich ganz aktuell. Und auch noch die fünfte These, die werde ich auch gerne lesen. Die fünfte These dieser Barmer theologischen Erklärung. Da heißt es, die Schrift sagt uns, dass der Staat nach göttlicher Anordnung die Aufgabe hat, in der noch nicht erlöste Welt, in der auch die Kirche steht, nach dem Maß menschlicher Einsicht und menschlichen Vermögens unter Androhung und Ausübung von Gewalt für Recht und Frieden zu sorgen. Die Kirche erkennt in Dank und Ehrfurcht gegen Gott die Wohltat dieser seiner Anordnung an. Sie erinnert an Gottes Reich, an Gottes Gebot und Gerechtigkeit und damit an die Verantwortung der Regierenden und Regierten. Sie vertraut und gehorcht der Kraft des Wortes, durch die Gott alle Dinge trägt. Das, also das Positive, so soll der Staat es doen. Jetzt kommt aber die Verwerfung. Die Barmer Erklärung hat ein positives Zeugnis und dann im zweiten Satz immer, aber wir verwerfen das und das. Wir verwerfen die falsche Lehre, als solle und könne der Staat über seinen besonderen Auftrag hinaus die einzige und totale Ordnung menschlichen Lebens werden und also auch die Bestimmung der Kirche erfüllen. Wir verwerfen die falsche Lehre, als solle und könne sich die Kirche über ihren besonderen Auftrag hinaus staatliche Art, staatliche Aufgaben und staatliche Würde aneignen und damit selbst zu einem Organ des Staates werden. Dann erinnert man sich die berühmte Fotos mit den Bischofen in Berlin mit die Heil Hitler Gruß. In de Berliner Dom. Dat is werkelijk etwas furchtbares, wenn man das sich einigt, wie da Kirche und Staat nicht mehr klar unterschieden waren. Soweit zum Schluss die beiden Thesen aus der Barmer theologischen Erklärung. Und ich werde sagen, viele Leute sagen, auch haben sie das zu mir gesagt schon hier, das letzte halbe Jahr, was hat es damit? Und waarvoor brauchen wir Bekenntnisschriften? ERKWB, Evangelisch Reformierte Kirche Westminster Bekenntnis. Warum eigentlich? Nou, ik ben immer dankbaar, gerade voor solche Texte, die ganz klare sagen und die ons hoffentlich auch ins Herz geschrieben haben. So sind wir als Gemeinde. Wir haben diese Ambivalenz. Jawohl, wir sollen dem Staat gehorsam sein. Aber es gibt Grenzen. Wenn Grenzen überschritten werden, dann müssen wir Gott mehr gehorchen als jeder anderen Autorität. Ich möchte gern noch mit euch und für sie beten. Lieber Heiland, wir wollen dir Dank sagen für dieses dritte Kapitel des Titusbriefes, das wir heute Morgen und heute Abend betrachten konnten. Und wir wollen dich bitten, dass du uns zeigst, so wie wir gemeint gewesen sind, wirklich als dein Ebenbild. Das war natürlich heute Abend jetzt ein Stück weit Vortrag, ein bisschen Ethik über ein Thema des christlichen Glaubens, Herr. Und doch hast du für uns auch an dem einen oder anderen Punkt etwas bereitgehalten, wo wir angesprochen worden sind in unserem Glauben. Und Vater, da wo wir das verstanden und gehört haben, da schenk es uns bitte, dass wir dem nachgehen und dass wir dem Raum geben, auf dass unser Glaube wirklich wachsen kann, dass es gestärkt wird. Wir wollen dich immer wieder auch bitten um Erneuerung unseres Glaubens durch den Heiligen Geist. Ja, dass wir neue Menschen werden. Wie wenn wir in dein Wort gehen, wenn wir uns mit deiner Schrift beschäftigen, dass dieses Wunder immer wieder passiert, dass durch deine Gnade das auch in unserem Glauben passiert, dass wir wachsen in Vertrauen zu dir. Herr, bitte, schenke uns, dass diese Reihe Bibelstunden dazu auch ein Stück weit beitragen kann. Das beten wir für uns jeden Einzelnen, wie wir hier heute Abend hier gekommen sind, in der Kirche. Aber auch für Leute, die uns heute Abend folgen, via das Internet und per Handy zugeschaltet sind. Du weißt um ganz persönliche Schwierigkeiten und Nöten, die der ein oder andere hat. Und da möchte ich dich bitten um dein ganz persönliches Mitgehen und Hilfe. Bitten um Segnungen und Kraft zu tragen und um Führung, Herr. Und wir wollen dir danken, dass wir wissen dürfen, du bist da. Du bist ein helfender, ein beistehender Gott. Und so wollen wir eins werden, hier und da, mit dem Gebet, das du uns selber zu beten geleerd hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Euch allen noch einen schönen Abend. Seid Jesus anbefohlen. Tschüss.